Guten Morgen. Ich freue mich. Wir sind ja jetzt mitten in einer Predigtserie über das Vaterunser. Letzten Sonntag sind wir mit einer Einführung ins Vaterunser eingestiegen. Da ging es um so ein paar ganz grundsätzliche Fragen. Ich habe da ein paar Dinge gesagt und nachher hatten wir noch ein ganz wunderbares Interview mit Anna und Hubert. Das seht ihr hier. Wir haben da extra nochmal ein YouTube-Video draus gemacht, weil das so genial ist. Und ich habe die beiden da ein paar Fragen gestellt und die beiden die sind einfach schon einen richtig langen und schönen Weg mit dem Vater unser Weg gegangen. Und beim Zuhören, da war ich so stolz. Da war ich so stolz und dachte, das ist so gut, was sie zu sagen haben. Das ist so wertvoll. Eigentlich sollten wir für unsere Gottesdienste Eintritt verlangen. Das können wir gar nicht. Das ist so gut, so gehaltvoll. Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr eine gute Einführung ins Vaterunser wollt, wenn ihr ein paar Gedanken wollt, die revolutionär sind, die Gebetsleben wirklich prägen und verändern können, dann schaut euch dieses Video an. Jetzt kann ich natürlich nicht alles nochmal wiederholen. Manche waren ja letzten Sonntag nicht da. Deshalb versuche ich das jetzt relativ kurz zu fassen hier, diese Überleitung. Das Fazit von der Anna und vom Hubert war im Grunde das Gleiche. Das Fazit von der Anna war, neben vielem anderen Guten, was sie gesagt hat, das Vaterunser ist für mich ein Gerüst, ein Gebetsgerüst. Das Vaterunser gibt mir eine Möglichkeit, gibt mir ein Gerüst, wie ich gut beten kann. Und Hubert hat es ganz ähnlich formuliert. Er hat davon gesprochen, dass es darum geht, den Pfad des Vaterunsers zu beschreiten. Also das Vaterunser ist wie ein Weg, wie unser Gebetsweg hier, bei dem gibt es verschiedene Stationen. Und ich gehe in diese einzelne Station hinein, Vaterunser, der du bist im Himmel, dort verweile, bete, umkreise das Thema und gehe dann weiter, wenn's gut ist, gehe ich dann weiter zum nächsten Thema. Also das Vaterunser gibt mir eine Gebetsstruktur vor, gibt mir einen Weg vor, in dem entlang ich beten kann. Und ich denke, das, was sie uns da mitgegeben haben, das ist wirklich ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel zum Verständnis von diesem Vaterunser und das ist ein Schlüssel dazu, dass wir dieses Gebet inspirierend beten können. Wie wir letztes Mal auch schon festgestellt haben, oft wird dieses Gebet sehr schnell gebetet. Man haut es einfach so raus. Ich habe es gestoppt diese Woche im Büro, ich wollte mal gucken, was habe ich drauf. Also ich schaffe es in unter 9 Sekunden, das Vaterunser. Und ich spreche aber jedes Wort noch deutlich aus. Und genau das ist nicht das Ziel vom Vaterunser. Genau das ist nicht das Ziel, dass man das möglichst schnell raushaut. Sondern die Idee ist, und das ist die Anleitung, und dafür wollen wir uns gewinnen und motivieren, dass man in dieses Vaterunser hineingeht und verweilt, bei den einzelnen Gedanken verweilt. Deshalb möchte ich das jetzt mit uns auch anwenden. Ich werde jetzt mit uns das Vaterunser beten. Ich bitte euch aufzustehen, das einfach aus Respekt. Und ich sage, ihr könnt gerne mitbeten, aber wir beten Satz für Satz und dann lauschen wir immer noch und bleiben bei diesem einzelnen Satz ein paar Sekunden, da verweilen wir und dann gehen wir weiter zum nächsten Satz. Sodass wir das jetzt gleich schon einüben, das Vaterunser nicht mit einem Megatempo hier durchzuknallen, sondern einfach Schritt für Schritt, Station für Station des Vaterunsers zu beschreiten. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke, ihr dürft wieder hinsitzen. Ihr könnt aber stehen bleiben während der Predigt, wäre auch mal gut. Und jetzt muss man einüben. Ich habe schon gemerkt, wieder, wie es mit mir durchging, wie ich da schon wieder aufs Gas drücken will und es möglichst schnell durchbeten. Aber um das geht es genau nicht, sondern wirklich sich auf diese einzelnen Themen und Gedanken und Stationen des Vaterunsers einzulassen. Heute, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Mit dieser Station, das sind eigentlich zwei Stationen oder zwei Bereiche des Vaterunsers, mit denen werden wir uns heute intensiver beschäftigen. Letztes Mal haben wir auch gelernt, dass das Vaterunser von Jesus stammt. Zweimal finden wir das in der Bibel, im Lukas-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Und der Ausgangspunkt war, dass die Jünger gesehen haben, Mensch, der Jesus, der betet, das ist irgendwie inspirierend. Wir wollen das auch. Und die haben Jesus gefragt, Jesus, wie geht es? Wie geht beten? Lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, so sollt ihr beten. Und dann kommt das Vaterunser im Himmel. Vaterunser im Himmel, so geht es los. Jesus sagt, so sollt ihr beten. Jetzt braucht jedes Gebet eine Anrede. Und das ist die Anrede in dem Gebet, dass Jesus uns vorschlägt, wie wir beten sollen. Jedes Gebet braucht eine Anrede, weil wir müssen ja wissen, beten wir jetzt zu Allah, zu Shiva, zu Jesus, zu was weiß ich. Also es braucht irgendwie einen Empfänger. Also wenn das Vater unser ein Brief wäre, dann wäre der Empfänger Vater oder unser Vater im Himmel. Und wenn es eine E-Mail wäre, dann wäre der Empfänger vater@himmel.ch wahrscheinlich. Könnte auch DE sein, aber ich würde den Himmel mal ein bisschen weiter südlicher verorten. Jetzt sagt die Anrede allein, die Anrede in einem Gebet, die sagt schon unheimlich viel aus über das, was wir glauben, über unser Verständnis von Gott und über unsere Beziehung zu Gott. Also das ist schon im Grunde eine Riesenoffenbarung. Die Anrede des Gebetes allein. Und ich am Dienstag war hier in unserer Kirche Gebetsabend, ein wirklich sehr, sehr schöner, inspirierender Gebetsabend. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal so eine kleine Statistik. Wie wird hier bei uns auf der Lindenwiese, überhaupt nicht repräsentativ und das hat gar keinen wissenschaftlichen Anspruch, ich mache einfach eine Strichliste, wie wird hier Gott angeredet? Wie sprechen wir Gott an? Weil das sagt ja relativ viel aus über wie wir Gott empfinden und in welcher Beziehung wir uns zu Gott sehen. Und so sieht das Ganze aus. Das war jetzt letzten Dienstag unsere Statistik. Ihr seht hier der rote Bereich, das ist der christologische Bereich, könnte man sagen. Unten 52% aller Gebete gingen an den Herrn. 26% an Jesus und dann der grüne Bereich, das ist der Gott-Vater-Bereich, 18% an den Vater und 4% Vater im Himmel. Ich will jetzt das nicht werten und ich werde das jetzt auch nicht megamäßig kommentieren. Nur ich fand es jetzt sehr interessant und spannend, dass wir uns offensichtlich mit dieser Anrede Herr am wohlsten fühlen. Damit meinen wir Jesus und damit drücken wir auch eine Beziehung aus. Wenn wir Vater sagen, betonen wir so die eigene Kindschaft. Wenn wir Herr sagen, dann betonen wir, dass wir Diener sind, dass wir Sklaven sind, Knechte, wie man das sagen will, dass er unser Chef ist. Das ist ein anderes Beziehungsverhältnis. Und beides finden wir in der Bibel, das darf man jetzt auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber offensichtlich fühlen wir uns da in dem Bereich bei Jesus und bei Herr und Diener sein, da fühlen wir uns wohl. Beim Vater, das ist nicht so ausgeprägt. Und es gilt eins zu eins für mich, so geht es mir da auch. Also beim Vater bin ich nicht ganz so safe, da fühle ich mich nicht ganz so wohl wie bei Jesus, dem Herrn. Da weiß ich immer, was ich machen muss, da habe ich immer eine Order. Drum, das gibt mir Sicherheit. Jetzt, Jesus schlägt uns vor zum Gebet oder als er uns das Gebet beibringt, wir sollen zum Vater beten. Unser Vater im Himmel. Oder schlicht Vater. Lukas Evangelium, da steht nur Vater. Das ist alles. Vater auf Griechisch, das griechische Wort, das da steht, ist Pater. Und das aramäische Wort, das mit hoher Wahrscheinlichkeit Jesus gemeint hat, ist Abba. Aber also aramäisch, das war sozusagen die Muttersprache von Jesus. Das ist das, was für manche von uns badisch ist oder schwäbisch. Das ist so die Herzenssprache. Sobald ich ausraste oder so, da wird's Dialekt. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Sobald es ans Herz geht, da kommt der Dialekt raus. Das war aramäische bei Jesus. Und deshalb, und es ist schon verbürgt, dass Jesus an verschiedenen Stellen im Neuen Testament Abba sagt. Abba Vater. Er spricht Jesus aramäisch an. Abba. Jetzt ist dieses Abba vielleicht aber nicht nur aramäisch. Vielleicht ist dieses Abba sogar eigentlich Babysprache. Babysprache. Das klingt jetzt fast ein bisschen respektlos, wenn ich sage Babysprache. Im Fokus war ein Artikel zu lesen über das erste Wort heißt Mama. Mama und Papa sind überall die ersten Worte eines Kindes. Und die ganz frühen Begriffe für Mutter und Vater klingen auch auf der ganzen Welt ähnlich. Das ist total faszinierend. Jetzt bin ich da kein Profi in dem Gebiet, Worte und was Kinder, Babysprache kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Aber ich glaube, das ist auch nicht so schwierig. Da gibt es ja nur ganz wenige Worte. Und hier wird gesagt, Mama und Papa sind die ersten Worte. Die ersten Worte, die ein Kind sagen kann. Das ist fast auf der ganzen Welt ähnlich. Wenn ein Kind noch keine zwei Worte sagen kann, aber die Mama und den Papa, das kann es. Es soll auch Kinder geben, die sagen als erstes Wort Manta. Soll es auch geben. Klingt ja auch so ähnlich. Oder Auto oder Nein, das gibt es natürlich auch, das ist mir schon klar. Aber die allermeisten, Mama, Papa, und jetzt leben wir ja in einer fantastischen Zeit, da kann man dann einfach mal beim Google-Übersetzer gucken, ob stimmt das überhaupt, und habe ich das mal getestet, also auf Zulu zum Beispiel. Zulu, ich glaube in Südafrika, da heißt Papa Ubaba. Ubaba, klingt ganz ähnlich. Dann habe ich geschaut in Madagaskar, auf Madagassisch heißt Papa Dada. Dann dachte ich, okay, Neuseeland ist weit weg, die Maori, die sind, also da gibt's wahrscheinlich auch keine sprachliche Verwandtschaft. Wie sagen die Maori Papa? Wisst du wie? Papa. Heißt Papa. Also es ist wohl offensichtlich so, dass auf der ganzen Welt dieses Urwort Papa, Dada, Abba für Vater ist. Und jetzt wählt Jesus genau diese Anrede für Gott. Nicht großer, erhabener Herr, Weltenlenker, Schöpfer aller Dinge, hätte er ja auch vorschlagen können. Gott des Krieges und des Friedens, Gott des Lebens und des und so irgendwie sowas ganz, 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 ganz Glorreiches, sondern das ist sowas ganz Einfaches, fast Primitives. Das Kind kann im Grunde noch gar nichts, aber es kann dieses eine Wort sagen. Papa, Papa, das kann das Kind sagen. So sollen wir Gott ansprechen. Papa. Papa, das ist der eine, der mich trägt und der mich hält, der mir Sicherheit gibt und der mich versorgt. Finde ich der absolute Hammer. So viel Nähe, das macht mir schon fast Angst als Mensch, der nicht so ein Riesennähe-Mensch ist. Und doch legt es auch eine Riesensehnsucht in mir. Ja, so darf ich zu Gott kommen, Papa. Ich darf zu Gott Abba, Papa, Dada sagen. So ganz schlicht, ganz einfach. Und da muss man gar nichts können, da muss man wirklich nicht viel können, um Gott so anreden zu können. Und es ist ja auch kein Geheimnis, die Beziehung zwischen Kind und Vater, und Vater und Kind, das gehört mit zu den wichtigsten Beziehungen, die wir im Leben haben. Viele andere wichtigere Beziehungen gibt es nicht. Natürlich die Mutter noch und da gibt es auch noch Freundschaften. Aber diese Vater-Kind, Kind-Vater-Beziehung, das ist schon was ganz Besonderes. Und jetzt sagt Jesus, so sollt ihr beten, Papa, Abba. Und seit ich selber Vater bin, erlebe ich das ganz intensiv. Wenn jemand zu mir Papa sagt, dann macht das was mit mir. Und da habe ich immer Erbarmen, da bin ich immer großherzig, da geht mir das Herz auf. Also wenn morgens um 4, wenn mir die Schlafzimmertür aufgeht und dann sagt jemand Papa und dann ich kann nicht schlafen oder so, da bin ich schon für einen Moment angepisst. Aber das geht dann ganz schnell vorbei und dann sage ich, ich bin da, okay, das bringen wir hin. Aber wenn morgens um 4 das Telefon klingelt und dann sagt jemand nicht Papa, sondern Pastor, wo hat es in der Cafeteria noch Weizenbier? Wir haben nichts mehr zu trinken. Dann ist die Wirkung ist ja dieselbe, gell? Ob man jetzt sagt, ich kann nicht schlafen oder ob man sagt, wir haben kein Bier mehr. Aber ich bin richtig wütend. Beim Kind bin ich das nicht. Und jetzt kommt's. Selbst wenn es andersrum wäre, also wenn jetzt das Kind anruft morgens um 4 und sagt, Papa, wir haben kein Red Bull mehr in der Cafeteria. Wäre es ein Riesenunterschied, wenn eine Tür aufgeht und morgens um 4 und jemand sagt, Pastor, ich kann nicht schlafen. könnt ihr euch ja vorstellen. Da steckt so viel Nähe drin, so viel Wärme in dem Ganzen. Also es ist eine besondere Beziehung. Wenn ich mein oder unser digitales Fotoalbum anschaue, das sind eigentlich nur Bilder von unseren Kindern. Kinder beim Kochen, Kinder im Sandkasten, Kinder beim Essen, Kinder mit verschmiertem Mund, Kinder mit abgeputztem Mund, Kinder, die im Garten rumlaufen, Kinder, die Ball spielen, nur unsere Kinder. Das mache ich mit sonst keinem. Stell dir vor, wir hätten ein Fotoalbum von unseren Nachbarn. Gell? Hier, Poz. Poz beim Rasenmähen, Poz beim Einkaufen, Poz beim Fensterputzen. Und dann kommt ihr zu Besuch und wir schauen das Fotoalbum an von Poz. Ihr würdet denken, das ist sehr gruselig, da will ich lieber nicht wohnen. Diese Nähe, das drückt was aus von der Nähe. Und ausgerechnet das wählt Gott als Anrede. So sagt Jesus, so könnt ihr Gott ansprechen. Papa, Papa. Da steckt so viel Nähe und Wärme und Liebe drin. Das finde ich, das bewegt mich wirklich. Das berührt mich ganz arg. Für unsere Station vom Vater Unser Gebetsweg, Johannes hat ja schon gesagt, dass er sie sichten kann von hier. Das stimmt tatsächlich. Haben wir hier dieses gewählt. Wilfried Brescher, unser Creative Mann, der hat es hier entwickelt. Das sind 12 Stämme, die trennen den Profanen vom heiligen Bereich. Geheiligt werde dein Name. Und dann kann man sich da hinlegen, hinaufschauen in den Himmel und genau das tun, Papa sagen. Aber Vater, kann dieses meditieren und gleichzeitig sieht man diesen großen, weiten Himmel. So diese Spannung, diese ganz enge Nähe, der Papa, der uns da ganz nah ist und sich uns ganz nah zeigt und gleichzeitig diese Riesenweite, dieser Riesenhimmel. So ist diese Station hier gedacht. Jetzt gibt's natürlich bei diesem Thema unser Vater im Himmel, wenn wir Gott als Vater ansprechen und auch über Gott als Vater nachdenken, gibt's eine Riesengefahr. Und da war der Hubert, wo ist er eigentlich? Da hinten sitzt er. Da war der letzten Sonntag ganz konsequent und hat gesagt, da müssen wir aufpassen. Die Gefahr ist nämlich, dass wir unsere Vatervorstellungen, unsere Vatererfahrungen im gewissen Sinn da reinlegen und da irgendwas in diesen Gott-Vater hineinprojizieren, das Jesus gar nicht gemeint hat. Also wenn wir über Gott als Vater reden, dann muss der Ausgangspunkt allen Redens über Gott, den Vater, muss Jesus sein. Jesus sagt ja, ich bin der Weg zum Vater, niemand kommt zum Vater. Also nur durch ihn können wir den Vater sehen und verstehen. Und das wäre wie eine Fehlleitung, wenn man jetzt sagt, Vater, der Vater ist so, ich finde einen Vater, der macht, was weiß ich, der schneidet mir immer die Haare oder was auch immer und Gott ist jetzt, also das wäre schwierig. Wir sollten da nicht von unseren Vaterbildern ausgehen, sondern wir sollten immer fragen, wie hat Jesus den Vater verstanden und wenn Jesus über den Vater spricht, wen meint er da damit? Und das ist der Weg und das ist der Schlüssel, um den Vater zu verstehen. Sonst laufen wir da in die Irre, sonst geht das Ganze nebendraus. Das heißt, wir können den Vater nur über Jesus verstehen und auch über Jesus erleben. Und Jesus wird ja nicht müde. Jesus wird nicht müde, über den Vater zu reden und er wird nicht müde, über den Vater zu predigen in allen Evangelien und uns zu schildern, was Gott für ein wunderbarer Vater ist und was er für ein Vater ist. Deshalb, wenn wir jetzt sind wir bei dieser ersten Station auf diesem Vater unser Gebetspfad und wenn man da verweilt und über Gott als den Vater nachdenkt. Hubert hat vorgeschlagen, dann kann man zum Beispiel die Früchte des Geistes, also das sind Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Die sind alle bei Gott, die kann man meditieren, die kann man nachdenken. Man kann aber auch die Lehre von Jesus über den Vater bewegen, innerlich bewegen. Okay, lieber Vater, wer bist du? Wer bist du? Und wie zeigst du dich uns? Bleibt bei diesem Vaterthema. Und da eignet sich zum Beispiel oder aus meiner Sicht vielleicht am allerbesten, um den Vater zu verstehen, so wie ihn Jesus uns vorgestellt hat, dieses ganz berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, beziehungsweise wir sagen ja heute lieber vom barmherzigen Vater. Jetzt habe ich eigentlich so einen Kindercomic-Film über dieses Gleichnis gesehen und ich muss gerade weinen. Es sind Tränen auf meinen Schreibtisch getropft, weil es mich so berührt hat und so bewegt hat. Und ich dachte, ja, das will ich jetzt mit euch teilen. Es ist ein 2-Minuten-Clip, da wird das Gleichnis vom barmherzigen Vater, wird da ganz kurz dargestellt, mit der Lutherbibel hinterlegt. Aber es hat mich so berührt. Wenn wir wissen wollen, wer ist der Vater? Wer ist dieser Vater, den wir da ansprechen? Ist das, glaube ich, ein richtig guter Zugangsweg. Das schauen wir uns mal an, 2 Minuten. Also wie ist der Vater? Wie stellt Jesus uns den Vater vor? Genau so wie dieser barmherzige Vater in dem Gleichnis. Er ist großzügig. Er teilt, was er hat. Er gibt gerne. Er gibt frei, er lässt los, er lässt ziehen. Aber er sehnt sich auch nach seinem Sohn. Da ist so eine Sehnsucht wieder nach dieser Beziehung. Aber er lässt ihn gehen und er vergibt. Er vergibt und heißt ihn wieder willkommen. Das heißt, wenn wir beten, aber unser Vater im Himmel, dann meinen wir genau diesen Vater. Und ich finde, das ist gute Nachricht pur. Da könnte man fast schreien und weinen vor Glück. So, mit diesem Gott, mit diesem Vater haben wir es zu tun. An einer anderen Stelle im Lukas-Evangelium, da passiert mal Folgendes, da gibt es eine kleine Auseinandersetzung und dann fragte Jesus einen Oberer und sprach, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also wenn es jemand gibt, der wirklich gut ist, und da ist Jesus ganz scharf, natürlich ist Jesus auch gut, aber er will sagen, nein, hier, Einer ist wirklich gut. Einer ist wirklich gut. Und das ist unser Vater im Himmel. Er ist der wirklich gute Vater. Und wenn es was Gutes gibt, dann bei ihm. Und wenn es jemand gibt, der gut ist, dann dieser Vater im Himmel. Die Herausforderung, die sich für uns alle stellt, für uns alle, wenn es um den Vater im Himmel geht und dass wir Gott als Vater ansprechen sollen, das ist die eigene Vatererfahrung. Die eigene Vatererfahrung. Und jeder hat eine Vatererfahrung. Auch wer keinen Vater hat, hat eine Erfahrung. Eine Vatererfahrung, nämlich dass er keine Vatererfahrung hat. Manche haben schwierigste Erfahrungen mit Vätern, Stiefvätern, was auch immer gemacht. Jeder hat da seine eigene Vatererfahrung. Aber mich stört zunehmend an der Stelle, und zumindest kommt es mir so vor, dass wir vor allem in unserer Vaterbeziehung die Defizite sehen. Dass wir die Defizite sehen. Und ich bin mir sicher, es gab Menschen, die haben wirklich gar nichts Gutes mit ihren Vätern erlebt. Aber ich bin mir auch sicher, das ist eine kleine, kleine Gruppe, auch von uns heute. Das sind nicht alle. Die allermeisten von uns haben wahrscheinlich gute Dinge mit ihren Vätern erlebt und Schwieriges. Beides. Die einen haben vielleicht mehr Gutes und weniger Schwieriges, die anderen mehr Schwieriges und weniger Gutes. Aber die allermeisten von uns haben auch gute Dinge mit ihrem Vater erlebt. Und mir kommt es dann so einseitig vor, wenn man da immer beim Defizit bleibt und sagt, ja, für mich war er nie da und das war so schwierig und der war immer so, der hat mich nicht wahrgenommen, der hat meine Bedürfnisse nicht gestillt, der war schlecht und so weiter. Ich glaube, wir tun uns damit keinen Gefallen, wenn wir immer nur bei diesem Defizit bleiben. Die schlechten Erfahrungen mit unseren Vätern, die sind ein Problem, keine Frage. Und die stellen sich uns in den Weg, wenn es um unsere Vaterbeziehung zu Gott geht. Gleichzeitig gibt es aber auch die guten Erfahrungen. Und diese guten Vatererfahrungen, die sind eben eine Chance, die sind eine Ressource, um Gott nahe zu kommen, um Gott zu begegnen. Jesus sagte mal diesen bemerkenswerten Satz in diesem Zusammenhang. Da geht es auch um Gebet. Jetzt sind wir ja auch beim Gebet. Matthäus-Evangelium, Matthäus 7, also hier auch noch ganz nahe beim Vater unser. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Also Jesus sagt, wir Menschen, wir sind böse. Und trotzdem tun auch böse Eltern ihren Kindern Gutes. Und dann nimmt Jesus genau das Gute, das die Eltern tun und sagen, schaut euch das Gute an, das die bösen Eltern tun. Und genau das Gute könnt ihr auf unseren guten Vater im Himmel übertragen, wenn schon die Eltern hier auf der Erde Gutes tun. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel Gutes tun? Und das hat mich total bewegt die letzten zwei Wochen. Das war für mich die größte Erfahrung, zu sagen, was Jesus da macht, das finde ich revolutionär. Er sagt nicht, die Väter sind alle toll. Wir haben alle tolle Vatererfahrungen. Nein, sind wir nicht. Wir sind böse. Auch ich bin böse als Vater. Ich gehöre auch nicht zu der Kategorie, ich bin ein Riesenheld. Aber es gibt Dinge, die mache ich gut. Und die sind gut. Und es gibt Dinge, die ich bei meinem Vater erlebe, die sind gut. Und die macht er gut. Und wahrscheinlich die allermeisten haben auch gute Dinge mit ihrem Vater erlebt oder erleben gute Dinge mit ihrem Vater. Und genau diese guten Dinge, die können wir als Ressource nutzen, als Quelle, als Türe zu diesem Vater im Himmel. Weil uns die menschlichen Väter schon eine Vorahnung von dem geben, wie unser himmlischer Vater wirklich ist. Ihr schaut mich jetzt ein bisschen ungläubig an, aber ich halte es wirklich für elementar, dass wir nicht die ganze Vaterbeziehung rauskicken und dass wir immer nur in diesem Negativen verhängen, sondern dass wir genau das tun, was Jesus uns hier vorschlägt. Mal überlegen, was habe ich Gutes mit meinem Vater erlebt? Und dann zu sagen, okay, das, was ich da am Guten erlebt habe, wie viel mehr dann unser Vater im Himmel? Also ich erlebe zum Beispiel jetzt, dass mein irdischer Vater unglaublich großzügig ist. Also der ist ja Landwirt, der hat da einen riesen Fuhrpark, alle möglichen Geräte für alle möglichen Dinge, die man sich halt nur so vorstellen kann. Und wenn ich da irgendwas brauche, ich brauche ja meistens keinen John Deere, aber wenn ich jetzt einen brauchen würde, dann würde ich den kriegen, sofort. Und wenn ich ihn kaputt mache und wieder hinstelle und morgen wieder komme, ich brauche ihn wieder, wäre er wahrscheinlich repariert und ich könnte ihn gerade wiederholen. So ist er wirklich. Unglaublich großzügig. Und das berührt mich. Da ist mein Vater gut. Und wenn schon mein Vater auf der Erde so gut ist, wie viel großzügiger ist dann der Vater im Himmel? Ich erlebe zum Beispiel auch, dass mein Vater auf der Erde sehr verlässlich ist. Und wenn man ihn braucht, dann hilft er, das ist keine Frage. Wenn ich da schon wieder 3 Stunden an der Heizung rumgeschraubt habe und komme nicht weiter und die Stimmung fällt in den Keller, weil es halt kalt wird daheim, und ich sage, Vater, du hättest mal Zeit, mir zu helfen, dann wird er kommen, der wird mir helfen. Egal, was er noch für Verpflichtungen hat. Und der hat andere Verpflichtungen, die sind wesentlich wichtiger als unsere Heizung. Aber er wird der Heizung der Vorrang geben. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt, wenn schon mein irdischer Vater so für mich da ist und mich nicht im Stich lässt, wie viel mehr dann der himmlische Vater? Also wir sollten nicht hergehen und unsere menschliche, irdische Vatererfahrung einfach wegschmeißen. Ich glaube, die guten Erfahrungen, die wir machen oder gemacht haben mit unseren Vätern, die können uns eine Quelle sein, die können uns eine Ressource sein, um Gott näher zu kommen, um Gott besser zu verstehen. Denn Gott ist der wirklich gute Vater, so wie es Jesus uns lehrt. Ja, danke, lieber Vater, dass du wirklich so ein wunderbarer Vater bist. Und ich danke dir auch für unsere menschlichen Väter, die uns an der einen oder anderen Stelle ein kleines Abbild sind von dir, dem wahrhaft guten und himmlischen Vater. Amen. So, also, jetzt haben wir schon einiges über den Vater nachgedacht und das Zweite, was wir hier haben, ist ja unser Vater. Wir sagen nicht mein Vater. Jesus sagt nicht, wir sollen beten mein Vater, sondern unser Vater. Und wenn zwei Menschen zur selben Person Papa sagen, und das haben wir übrigens vorher gemacht, wir alle haben zum selben Papa gesagt. Und wenn zwei Menschen zur selben Person Papa sagen, dann sind sie Geschwister. Das ist eigentlich der ganze Trick. Da ist man miteinander verbunden und zwar auf geschwisterlicher Ebene. Das Vaterunser verbindet uns, da haben wir letztes Mal ja schon einiges drüber gehört, verbindet uns mit allen Christen und Juden zu allen Zeiten. So, jetzt sind wir auf dem Weg des Vaterunsers unterwegs, auf diesem Pfad. Wir haben jetzt viel über den Vater nachgedacht, über den Unservater. Und wenn man dann so betet, zum Beispiel auf dem Gebetsweg, aber auch bei sich daheim im stillen Kämmerlein und merkt, okay, ich war jetzt bei diesem Vater, ich habe genug über den Vater nachgedacht, dann kann man dann den nächsten Schritt gehen, zur nächsten Station. Und dann geht's weiter. Geheiligt werde dein Name. Also auf diese Anrede, unser Vater, der du bist im Himmel, folgt jetzt eine, manche sagen Proklamation, geheiligt werde dein Name. Andere sagen, das ist eine Bitte, wieder andere sagen, das ist ein Wunsch. Geheiligt werde dein Name. Eigentlich sind es 3 Proklamationen oder Bitten oder Wünsche, wie man das sagen will. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel. Gibt es immer einen Bezug zu da oben, so auch auf Erden. So, und an der Stelle passiert jetzt das, was uns Hubert beschrieben hat, letzten Sonntag als Reinzwängen. Jetzt muss man sich reinzwängen ins Vaterunser-Gebet. Beim Vater zu sein, über den Vater nachdenken, auf der Bank liegen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen und sich wie ein kleines Baby beim Papa wohlzufühlen, das ist eine wunderbare Sache. Aber jetzt gibt es wie einen Richtungswechsel. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm, weil jetzt verlasse ich meine eigenen Anliegen. Jetzt gibt Jesus uns ein Anliegen vor, ein Gebetsanliegen. Geheiligt werde dein Name, geheiligt werde dein Name. Man könnte das jetzt in etwa so beschreiben. Oft beten wir ja so, da bin ich mit meinen Anliegen und ich bitte dich für das und das wäre mir noch wichtig. Und dann nehme ich da Gott mit nein und bitte hilf mir, lieber Gott, bleibe ich ein bisschen bei und dann bin ich schon wieder bei mir. Aber was jetzt passiert, ist was ganz anderes. Jesus sagt, wir fangen an, wir waren beim Vater und jetzt, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was jetzt passiert ist, ich lasse meine eigenen Anliegen los und ich bete, dass Gottes Name groß wird in der Welt und nicht mein eigener, dass Gottes Name geheiligt wird und nicht mein eigener, dass Gottes Reich kommt und nicht mein eigenes Reich, dass sein Wille passiert und nicht meiner. Das ist jetzt so ein bisschen der unangenehme Teil, aber Hubert hat ja auch gesagt, da liegt ein Geheimnis drin. Da liegt ein sonderbares Geheimnis drin, dass wenn wir uns selber loslassen, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche, die eigenen Dinge, von denen wir denken, die sind so wichtig, dann erfahren wir Erlösung, Befreiung, das verändert was mit uns. Plötzlich beschäftige ich mich nicht mehr mit mir selber, sondern mit dem Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Ja, was heißt es? Geheiligt werde dein Name. Da fällt mir vielleicht das zweite Gebot an. Du sollst den Namen des Herrn, deinen Gottes, nicht missbrauchen. Vielleicht denkt man an die Taufe, wo wir taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was mit diesem Namen gemeint? So sprechen wir ja heute gar nicht mehr. So, es gibt nur einen, aber den gibt es vielleicht auch schon immer. Das ist der Klaus Hipp, der ja mit seinem Namen für die Qualität der Babynahrung bürgt. Aber das ist ein guter Zugang übrigens. Der steht da für eine bestimmte Qualität. Und wenn in der Bibel vom Namen Gottes die Rede ist, Gott offenbart sich uns ja mit Namen, mit Jahwe, er stellt sich vor. Wir geben Gott nicht den Namen, er selber hat sich den Namen gegeben. Dann stellt Gott sich mit seinem Namen und sein Name ist sein Programm. Also der Name steht für das, was Gott ist, was ihm wichtig ist, dass er der Liebende, der barmherzige Vater ist. Und wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir, dass die Menschen Gott erkennen, dass Gott groß wird unter den Menschen. Und das ist ein anderes Gebet, als dass jetzt hier bei mir alles gut läuft, in der Schule oder im Studium oder an meinem Arbeitsplatz. Dass Gott groß wird. Ich verlasse mich selber. Die gute Nachricht, da könnte man jetzt eine ganz eigene Predigt dazu machen. Das wäre mir jetzt zu viel. Die gute Nachricht übersetzt es, das ist eine eher zeitgemäße Übersetzung, geheiligt werde dein Name mit, mach deinen Namen groß in der Welt. Darum geht's, dass Gott groß wird in der Welt, dass Gott groß wird in Überlingen und am Bodensee und in Europa und auf der ganzen Welt, dass die Menschen Gott erkennen als Vater, so wie er sich uns offenbart hat, dass sie nicht ihre eigenen Vorstellungen haben, sondern als der, der sich uns gezeigt hat, als der Liebende, als der barmherzige Vater. Darum geht es bei diesem Gebot. Ich kreise um Gott, verlasse meine eigenen Wünsche und Sehnsüchte und kreise um Gottes Anliegen, um seine Ehre, dass er groß wird, dass er groß rauskommt, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Und ich dachte, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, so mit der Predigt aufzuhören und direkt in die Lobpreiszeit hineinzugehen, weil da machen wir ja auch nichts anderes, als dass wir uns um Gott und seine Themen und seine Anliegen kreisen. Vielleicht erfahren wir jetzt gerade auch in der Lobpreiszeit das Geheimnis, was passiert, wenn wir uns selber loslassen und wenn wir uns ganz auf Gott ausrichten und ihn umkreisen in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Gebeten und in unserem ganzen Sein. So gehen wir jetzt in die Lobpreiszeit. Wer Gebet wünscht, wir haben hier mehrere wunderbare Leute, die gerne für euch beten, die euch segnen in aller Kürze mit einem guten Wort von Gott. Man kann die erkennen an einem leuchtend grünen Schal da hinten und da vorne. Fühlt euch frei, geht hin, lasst für euch beten, lasst euch segnen. Und ansonsten gehen wir jetzt hinein in den Lobpreis Gottes.